Liebe Gemeinde, ich lese uns ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im Jesaja-Propheten, der 700 Jahre vor Jesus gelebt hat. 700 Jahre vor diesem Geschehen auf Golgatha. Diese wundervolle Verheißung auf das Kreuz Jesu. Da kann er sagen, wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert war, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er aber ist aus Angst und Gericht weggenommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben. Und er soll die Starke zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Und dazu noch die Erfüllung, die der Ralf auch gerade schon in der Schriftlesung gelesen hatte, aus dem Neuen Testament, Lukas 23, Vers 33. Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte. Und als sie kamen, kreuzigten sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Wir wollen beten. Herr, leite uns in deine Wahrheit, segne Reden und Hören. Amen. Es geht heute darum, dass wir uns deutlich machen, dass das, was davor mehr als 2000 Jahren auf Golgatha geschehen ist, für uns Menschen heute unendlich wichtig ist. Wichtig für die Ewigkeit, wichtig für uns. Und ich muss uns zu Anfang sagen, ich kann euch uns heute nicht in Watte packen. Sondern wir werden sehen, was da geschehen ist, das betrifft jeden von uns. Wir feiern hier nicht Karfreitagsgottesdienst zum Selbstzweck, sondern weil Gott uns Leben und Tod vorlegt. Weil er uns vor eine Wahl stellt. Ich möchte damit beginnen, dass ich mal zwei Verse nebeneinander stelle, die ganz ähnlich lauten. Keine Verse aus der Bibel, sondern Verse, die Menschen verfasst haben. Und da wird so fantastisch deutlich, wie arm ein Leben ist, das nicht mit Jesus gelebt wird. Und das andere, wie Jesus unser Leben im Zentrum packen und verändern kann. Das erste dieser beiden Verse stammt von einem unbekannt gebliebenen Dichter, der hat so um die Jahrhundertwende gelebt. Der konnte sagen, viele Wege bin ich gegangen, in Kreuz und in die Quer, im Dunkel und im Irren, manch Leid mich tat verwirren, mein Herz war arm und leer. Und dann heißt es ein paar Zeilen weiter, du findest nimmer Ziel, gehst dunkle Weg und helle, und harrst vor jeder Schwelle, du bist des Windes Spiel. Und wenn ich die Menschen um mich ansehe, dann sage ich, das ist erschütternd wahr. Sie sind des Windes Spiel. Und der andere Vers fängt ganz ähnlich an. Er ist vom Graf Zinzendorf. Ich bin durch manche Zeiten, ja auch durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist. Nichts hat mir das Herz genommen, als dass ich angekommen auf Golgatha, Gott sei gepreist. Das sind die beiden Möglichkeiten zu leben. Wir sind des Windes Spiel oder Gott sei gepreist. Lassen Sie uns im Geiste jetzt einmal dahin gehen, wo das verhandelt wird, nämlich nach Golgatha. Da sehen wir das Kreuz. Ich habe jetzt hier mal so einen Pointer, hier, da der rote Punkt. Ihr seht das Kreuz. Und ich möchte noch einmal, wie ich das schon mal in der Karfreitagspredigt getan habe, über diese beiden Balken des Kreuzes sprechen. Einmal dieser vertikale und dann dieser horizontale. Wir sehen uns zunächst den vertikalen, den senkrechten Balken an. Aber noch eine Vorbemerkung habe ich vergessen. Man sollte beim Konzept bleiben, dann passiert das nicht. Die Stätte des letzten Leidens des Sohnes Gottes ist nicht der Hügel Golgatha, nicht mal der. Sondern die Stätte des letzten unermesslichen Leidens Jesu ist in der Luft. Man hat ihn hinausgehängt in die Luft. Man hat ihm den Boden unter den Füßen weggenommen. Da am Kreuz zwischen Himmel und Erde, da hängt er. Das Kreuz ist die letzte Station der Passion Jesu. Und jetzt haben die alten Ausleger, es ist immer gut, mal bei den alten Auslegern mal reinzugucken, die haben noch ein Gespür gehabt, immer darauf hingewiesen, dass das Kreuz selbst, die Balken des Kreuzes, eine große Symbolik enthalten. Da ist zunächst, ich sagte es ja schon, der senkrechte Balken. Der zeigt nach oben, also zu Gott hin, und er zeigt nach unten, zu uns hin, zum Menschen hin. Und daran hängt Jesus, zwischen Gott und uns. Und zwar so, dass beide ihn hinausgehängt haben, Gott und der Mensch. Es ist nie so ein Verfluchter in der Welt gewesen wie Jesus. Von den Menschen ausgestoßen und von Gott hinausgestoßen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Davon spricht dieser Balken. Ja, er ist doch von den Menschen hinausgetan. Vor die Stadt hinaus, weg. Da muss ich jetzt nicht lange erklären, man hat ihn vor der Stadt hingerichtet, bespuckt, verhöhnt, ausgestoßen. Das wissen wir, wie das Volk und die Römer und die Soldaten daran beteiligt gewesen sind, der hohe Priester, Kirche und Staat und Pöbel und Soldaten, alle miteinander beteiligt sind, ihn hinauszuführen und auszustoßen. Er ist vom Menschen rausgeworfen worden. Aber er ist auch von dem lebendigen Gott hinausgetan. Als Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das nicht so ein kleines Wehwehchen, wie Zahnschmerzen oder sowas. Sondern dann ist das ernst gemeint, er war von Gott verlassen. Wir sagen ja auch mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Jesus war von allen guten Geistern verlassen, vom Vater hinausgestoßen. Par edoken steht da im Griechischen, aus lauter Ekel rausgeschoben, beladen mit deiner und meiner Sünde. Und nun sehen Sie, das kann so ein geistlich blinder Mensch sogar erkennen in der Passionsgeschichte, dass Jesus von Gott und von Menschen hinausgetan ist, diesen Tatbestand, das können wir erkennen. Und dafür braucht man nicht viel Grips. Aber warum das geschehen ist, warum Jesus von Menschen und Gott hinausgetan ist, Das, dies Geheimnis, warum und wieso, das kann uns nur die Bibel erklären. Nur Gottes Wort. Und ich möchte Ihnen jetzt sagen, was die Bibel uns sagt, warum Jesus von Menschen und von Gott hinausgetan ist. Einige von Ihnen kennen das sicherlich ja auch schon. Wir haben hier das Kreuz. Und jetzt schreiben wir mal hier oben hin Gott. Also nicht hier unten hin, sondern wir denken uns das Gott mal hier oben. Und da meine ich den Vater Jesu Christi. Und an den Rand hier unten, irgendwo hier, oder von mir aus auch da, können Sie mal Ihren Namen hinschreiben. Aber jetzt malt mir bitte nicht auf die Wand, bitte nur im Geiste. Ja? Euer Namen hier unten hin. Wir stehen ja Gott gegenüber. Hilft ja nichts, das zu leuchten. Ja? Und jetzt sagt Gott uns, jede unserer Sünde, jede unserer Sünde, jede Lieblosigkeit, jede Unkeuschheit, jede Gottlosigkeit ist eine Beleidigung Gottes. Wir malen also von da, wo der Mensch steht, da malen wir jetzt mal eine ganze Menge Pfeile hin zu Gott, hier oben, wo Gott steht. Ja, Pfeile, die gegen Gott hinfliegen, das ist unsere Sünde, die auf das Herz Gottes zielt. Und Gott reagiert auf diese Sünde. Da können wir uns drauf verlassen. Gottes Zorn, heißt es in der Bibel, entbrennt über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Lüge aufhalten. Ja? Was ahnt die Welt, was ihr bevorsteht? Da haben sie Angst vor dem Virus. Ja? Vor dem Zorn Gottes sollten wir uns fürchten. Der entbrennt über diese Berge von Schuld. Jetzt müssten wir also auch Pfeile von Gott malen, die direkt zum Menschen gehen und direkt uns treffen. Dieses Bild zeigt unsere Lage. Die Glaubensväter haben immer wieder darauf hingewiesen, das Erste, was der Mensch erkennen muss, ist ein verlorener Zustand. Das ist der verlorene Zustand. Und jetzt machen wir weiter, jetzt malen wir genau zwischen Gott und den Menschen das Kreuz hin. Dieses Kreuz, das mit seinen Längsbalken nach oben und nach unten zeigt, das Kreuz sperrt jetzt den Pfeilen, die von unten kommen, den Weg. Wir gehen bis dahin und nicht weiter, da ist eine Sperre. Er sperrt ebenso den Speeren, die von oben kommen, von Gott, den Weg zu uns runter. Und das ist es genau, was die Bibel sagt. Sie sagt, Jesus fängt unsere Sünde auf und er trägt sie, so heißt es in der Bibel. Er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Holz, Fluchholz. Und genau so sagt die Bibel, er hat die Speere Gottes gegen uns abgefangen. Da steht da so, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus trägt unsere Schuld und Gottes Gericht. Darum hängt er jetzt zwischen Gott und Menschen. Darum hängt er an diesem Balken. Er trägt Gottes Zorn und unsere Sünden. Aber dieses Bild kann uns jetzt noch etwas anderes verdeutlichen. Hier wird deutlich, was wir tun sollten. Ich bin nämlich vor dem Zorn Gottes nur geschützt, wenn ich im Schatten des Kreuzes stehe, unter diesem Querbalken. Wenn ich hier stehe oder da, treffen mich die Pfeile immer noch. Solange dieses Kreuz zwischen mir und Gott steht, dann habe ich Schutz. Und nun muss ich in aller Deutlichkeit sagen, von Natur aus stehen wir nicht im Schatten des Kreuzes, sondern hier oder da oder da oder hier. Wir sind nicht im Schatten des Kreuzes geboren. Und die Taufe hat uns auch nicht in den Schatten des Kreuzes gedrückt. Und Gottes Zorn trifft uns direkt. Und der natürliche Mensch ist in Zeit und Ewigkeit verloren, ob uns das passt oder nicht. Die Bibel sagt es uns so. Und sie sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und sehen Sie, wir müssen also einen Schritt tun. Wir müssen im Leben einen Schritt tun. Wir müssen von dieser ungeschützten Stelle, wo wir sind, in den Schatten des Kreuzes treten. Dass Jesu Kreuz zwischen mir und dem Zorn Gottes steht, dass dieser Balken mich beschützt. Diesen Schritt unter Jesu Kreuz, den nennen wir Umkehr, Bekehrung zum Glauben. Einen Schritt tun im Leben. Diesen Schritt unter Jesu Kreuz. Und ohne diese Bekehrung haben wir keine Chance. Denn dann gibt Gott uns keine Chance. Diesen Schritt müssen wir tun. Und ich kann nur beten, Herr, gib, dass Menschen sich heute Morgen zu diesem Schritt rufen lassen. Unter Jesu Kreuz, wer ich auch bin, was ich auch gedacht habe, was in meinem Leben an Schuld ist, hier unter Jesu Kreuz bin ich gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und jetzt lassen wir uns noch das Zweite betrachten, den Querbalken. Ich habe ihn ja immer schon mal erwähnt, ging nicht ohne. Dieser Querbalken, an den Jesus genagelt ist, der zeigt, wohin nach rechts und nach links. Und das Nächste, worauf er zeigt in der Situation, sind zwei Verbrecher. Den einen zur Rechten Jesu, den anderen zur Linken. Das ist extra erwähnt, dass sie einen zur Rechten und einen zur Linken mit ihm kreuzigten. Nette Umgebung, ne? Aber wenn wir diese Balken jetzt ins Unendliche verlängern, dann treffen die irgendwann auch mal uns und zeigen genau auf uns. Und dann sagen wir schnell, da ist doch ein Unterschied, wir sind doch keine Verbrecher. Aber wollen wir da mal kurz aushalten? Jedes Vergehen hat ja zwei Seiten. Es ist ein Übertreten von menschlichem Gebot, aber auch ein Übertreten von Gottes Gebot. Nun, ich nehme an, hier sitzt niemand, der ganz schlecht ist. Ja? Aber ich bin immer mehr der Überzeugung, dass die Hälfte der Menschheit nicht so gut ist, wie sie immer denkt. Mich eingeschlossen. Und nur davon lebt, dass es nicht rauskommt, was wir angestellt haben. Ne? Was meinen Sie, wie viele Leute hier jetzt unter uns sitzen, mich eingeschlossen, die aus der Vergangenheit Dinge zu verbergen haben. Und wenn die ans Licht kämen, wir auch menschlich Verbrecher wären. Jedes Vergehen ist ein Übertreten von menschlichem Gebot, aber auch von Gottes Gesetz. Und Gottes Gesetz haben wir alle übertreten. Wir sind alle schuldig. Stellt sich keiner hin und sage, ich habe so viel Gutes getan, das wiegt das alles wieder auf. Und darum gleichen wir am entscheidenden Punkt den beiden Schächern rechts und links vom Kreuz. Das wäre eine Karfreitagsfeier, wenn stumme Lippen endlich mal aufgingen und jemand sagt, Herr, mein Gott, ich habe gesündigt. Haben Sie das schon mal Gott gesagt? Ich habe gesündigt. Wir kommen ja nicht weiter, wenn wir nicht endlich mal einen Schritt ins Licht Gottes tun. Das fällt uns sehr, sehr schwer. Da rebelliert alles in uns. Und man sagt, naja, aber das ist doch ein Unterschied, ob ich ein Mörder bin oder ein guter Bürger. Ist das wirklich so ein Unterschied? Ist der Unterschied wirklich so groß? Jesus sagt, wer mit seinem Bruder einen Streit hat, der ist ein Mörder. Wer schon mal gedacht hat, den oder die bringe ich um die Ecke, sagt Jesus, der ist schon ein Mörder. Denn in seinem Herzen hat er die Gesinnung eines Mörders. Ist der Unterschied so groß? Haben wir nicht die Wahrheit gemordet? Haben wir nicht Reinheit gemordet an uns und anderen? Haben wir nicht den Sohn Gottes mitgemordet mit jeder unserer Sünde, die wir getan haben? Jedes Mal, wenn wir ihn neu ans Kreuz nageln, wenn wir ihm die Tür verschließen und ihm das Recht verweigern, uns zu regieren. Und nach dieser Welt streckt sich dieser Balken oder besser die Hände, die daran genagelt sind, aus. Das sind diese angenagelten Hände Jesu, die sich auch nach uns ausstrecken. Das ist das, was überwältigt, finden Sie nicht? Und sehen Sie, trotzdem wandte sich einer dieser Schächer, die neben Jesus gekreuzigt waren, von ihm ab. Bist du der Christus und steig runter vom Kreuz? Der ist vernünftig. Wenn er Gott ist, wenn er Christus ist, soll er uns gefälligst helfen. Dafür ist er ja Gott. Ne? Und er sagt noch am Kreuz, ich will dich nicht. Bleib mir mit deinem Heil vom Leibe. Bleib mir mit eurem Jesus vom Leibe. Den will ich nicht, den brauche ich nicht. Ich stehe einmal vor Gott selber gerade. Und was antwortet Jesus diesem Mann?
Nee.
Was antwortet Jesus diesem Mann? Nichts. Gar nichts. Die Vernunft kriegt bei Gott keine Antwort. Aber der Schächer B, der meldet sich. Und er spricht an Jesus vorbei zunächst mal und sagt diesem, der es nicht begriffen hat, diesem Schächer A, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott. Wir hängen hier doch als verflucht. Aber dieser, und dann deutet er auf Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Und dann macht er etwas, was unvernünftig ist. In den letzten Minuten seines Lebens wendet er sich an diesen Gekreuzigten. Sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ja, Jesus stirbt doch gleich, der ist doch dann tot. Und der sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der weiß, der ist nicht tot, wenn er stirbt, sondern dieser Messias kommt in sein Reich. Gedenke an mich. Und wir haben das Versprechen Gottes, wenn wir uns so vertrauensvoll an ihn wenden, dann wird er an uns gedenken in der Ewigkeit. Wenn wir mit ihm leben, sagt Jesus, werden wir auch mal mit ihm sterben. Und wenn wir ohne ihn leben, dürfen wir auch ohne ihn sterben. Zwei Wege, zwei Möglichkeiten. Und wir haben die Wahl. Und Jesus sagt diesem Mann, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute du mit mir im Paradies. Zwei Möglichkeiten. An Jesus, dem Gekreuzigten, entscheidet sich unser zeitliches und ewiges Heil. Unsere Vernunft sagt was anderes. Unsere Vernunft sagt, was ich angestellt habe, muss ich auch selber wieder gerade biegen. Und Gott sagt uns, du kannst es gar nicht. Und das Evangelium, er sagt sogar, du musst es auch gar nicht, ich hab's für dich wieder getan. Hab für dich die Strafe für deine Sünde getragen. Komm zu mir. Er streckt seine Hand auch heute aus zu uns und sagt, komm zu mir. Gib mir dein Leben, gib mir deine Schuld, gib mir deine Sünden und er gibt sie uns in Form der Vergebung wieder zurück. Das ist unser Herr. Das ist Karfreitag. Deswegen gab Gott seinen Sohn, weil es keine andere Möglichkeit gab, als dass Jesus die Sühne bringt für uns. Jetzt lese ich uns noch mal den Predigttext. Mach mal nicht an der Wand, mach mal weg, wenn es geht. Und jetzt hört noch mal auf diesen Text. Und vielleicht hören wir ihn jetzt mit anderen Ohren. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Christus ist gemeint. Da er gestraft und gemartert war, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er aber ist aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben und des Herrn vornehmen, wird durch seine Hand fortgehen bis heute, bis hier, bis zu uns. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, heißt es dann. Denn er trägt ihre Sünden. Willst du gerecht sein vor Gott? Das geht nur, wenn Jesus dich gerecht macht. Nicht wir können uns gerecht machen, das geht nicht. Jesus ist der Heiland, der Heilmacher, der Heilbringer. Nimm es an. Darum will ich ihm eine große Menge zur Beute geben und er soll die Staaten zum Raube haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und er vieler Sünder getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Eine kurze Station noch, als Jesus da hing, angenagelt, die Dornenkrone auf dem Kopf, Blut überströmt. Da sieht er seine Peiniger, die ihm das angetan haben. Und wir hätten gesagt, na wartet mal. Die Rache kommt schon noch. Und Jesus kann für sie noch beten, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war das Äußerste an Liebe, das Äußerste an Hingabe für uns. Und so hat er auch für uns gebetet und betet für uns beim Vater, dass auch wir diesen Schritt in den Schatten des Kreuzes tun. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du diesen Weg gefunden hast, damit wir gerecht werden können vor dir. Von uns aus können wir vor dir nicht bestehen. Aber du machst uns gerecht. indem wir an dich glauben, indem wir diesen Schritt tun hin zu dir, indem wir dir unsere Sünden bekennen und dich bitten, Herr, dass du uns vergibst um deines Namens willen. Du hast gesagt, wenn eure Sünde blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden, weil du es vollkommen getan hast für uns. Schenk doch, Herr, dass wir diesen Schritt immer wieder tun hin zu dir, dass das unser Leben bestimmt, dass wir nicht ein Spiel des Windes sind, sondern deine Kinder, die Hoffnung und Zukunft haben, mit denen du einen Plan hast in dieser Welt. Danke, dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, sondern für uns alle dahingegeben hast und dass du uns mit ihm alles geschenkt hast, was du hattest. Herr, und wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, so schenk, dass diese Frage uns nachgeht und dass du nicht aufhörst, an unserem Herzen anzuklopfen und zu fragen, willst du das? Und dass wir diesen Schritt zu dir hin tun und gehen. Amen.